Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich hier heute bei euch sein kann. Ich denke, die meisten kennen mich, aber für die, die mich nicht kennen, ganz kurz, ich bin Christian Janssen, 28 Jahre alt, genau, im Sommer 8 Jahre verheiratet und wir haben ein kleines Mädchen, eine kleine Tochter und ein kleines Söhnchen, den habe ich noch nicht kennengelernt. Der ist bestellt, aber wird erst im Sommer ausgeliefert. Genau, also im Sommer kommt unser zweites Kind, da freuen wir uns sehr drauf. Genau, und so viel zu mir. Und ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Also vor allem an U-Turn bin ich sehr, sehr gerne hier, weil es ganz zentral um das Evangelium geht. Das Evangelium ist die Kernbotschaft an U-Turn. Weiß jemand, was Evangelium übersetzt heißt? Einfach mal reinrufen. Evangelium auf Deutsch. Frohe Botschaft, genau. Oder auch gute Nachricht. Und es gab vor vielen Jahren mal einen Kampf bei Marathon, viele Jahrhunderte her. Und als dann der Kampf gewonnen wurde von der einen Seite, dann lief der Läufer in seine Stadt zurück, rein und schrie dann in die Stadt hinein, Evangelium, wir haben gesiegt. Also gute Nachricht, frohe Botschaft, ich bringe euch eine Siegesbotschaft, wir haben den Kampf gewonnen. Das ist das Evangelium, sozusagen auf Deutsch. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann finden wir auch da eine gute Nachricht. Das Evangelium, die an jeden Menschen gerichtet ist. Und heute wollen wir schauen, inwiefern dieses Evangelium, diese gute Nachricht auch zu dir und zu deinem Leben spricht. Und es wird sehr viel zu tun haben mit der Überschrift, die auch auf dem Flyer draufsteht, warum deine Weisheit dich niemals retten wird. Sehr provokant ausgedrückt, aber deine Weisheit wird dich schlussendlich niemals retten können. Und deswegen hast du dieses Evangelium, diese gute Nachricht, wo Jesus Christus der Inhalt ist, so nötig. Und ich möchte mit einer kurzen Geschichte beginnen. Ist tatsächlich eine wahre Begebenheit. Eine Frau, sie lebte in New York, das war eine Sperrmüllsammlerin. Und eines Tages ging sie dann wieder zum Sperrmüll hin und schaute, finde ich da vielleicht irgendwie irgendwas Brauchbares. Und dann fand die da ein Gemälde, ein Bild. Sie schaute sich das an. Eigentlich war die Wohnung schon ziemlich voll, aber sie nahm es dann trotzdem mit. Und dann hängte sie dieses Bild an eine noch leere Wand in ihrem Wohnzimmer hin. Und dann vergaß sie halt von dem Bild. Einige Jahre später, sie schaute Fernsehen, da lief eine Live-Sendung und dann schreckte sie komplett zusammen. Weil er wurde von einem Gemälde gesprochen, das vor einigen Jahren gestohlen wurde. Und dieses Gemälde hatte einen Wert von 1 Million Dollar. Ihr wisst wahrscheinlich schon, worauf es jetzt hinausläuft. Sie schaut an ihre Wand, wieder zurück zum Fernsehen und sieht, dass genau dieses Gemälde an ihrer Wand hängt. Also da gab es irgendeinen Menschen, der keine Ahnung von Kunst hatte, der dieses Gemälde in seinen Händen gehalten hat und gesagt hat, es ist wertlos, da ist kein Wert drin, es ist unkostbar und er hat es einfach auf den Müll geworfen. Und diese Frau hatte jetzt dieses Riesenglück, genau das Bild vom Sperrmüll mit nach Hause an ihrer Wand gehängt zu haben. Aber was sie halt auch gemerkt hat, sie ist jahrelang an diesem Bild vorbeigelaufen und hat es immer für wertlos gehalten. War ja vom Sperrmüll, war kostenlos, war umsonst. Und in diesem Moment, durch diese Fernsehsendung, wurden ihre Augen geöffnet für den ganzen Wert, für die ganze Kostbarkeit in diesem Bild. Und diese kurze Geschichte, die soll uns heute helfen, einen Bibeltext etwas besser zu verstehen. Wir werden uns immer wieder so ein bisschen auf diese Geschichte zurückberufen. Und zwar, wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen, den 1. Korintherbrief, Kapitel 2, 1 bis 5. 1. Korintherbrief, Kapitel 2, 1 bis 5. Da schreibt Paulus, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch das Zeugnis Gottes nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit zu verkündigen, denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Also Paulus erinnert hier diese gläubigen Menschen in Korinth an eine Zeit, als er damals in Korinth war. Also Paulus, das war ein Mann, der umhergezogen ist von Stadt zu Stadt. Und was hat er gemacht? Er hat das Evangelium, die gute Nachricht verkündet. Er hat den Menschen gesagt, dass sie Jesus in ihrem Leben brauchen. Das war so seine Hauptaufgabe. Und so kam er auch nach Korinth, hat genau diese Botschaft vom Evangelium den Menschen gebracht und da sind einige gläubig geworden. Und an die schreibt er jetzt hier diesen Brief. Und er sagt in Vers 1, dass er ihnen das Zeugnis Gottes verkündigt hat. Und wenn man eine Seite zurückblättert, dann sehen wir, dass genau das auch seine Aufgabe war. In Kapitel 1, Vers 17 sagt er nämlich, Jesus selbst hat ihm den Auftrag gegeben, sein Evangelium an die Menschen zu bringen. Und das war ein sehr besonderer Auftrag, weil bis dahin waren diese Wahrheiten des Evangeliums den meisten Menschen noch gar nicht bekannt. Ihnen war noch nicht bekannt, dass durch Jesus Christus nicht nur Juden gerettet werden sollten, sondern auch Heiden, also Menschen, die eigentlich gar keinen Bezug zu Gott hatten. Das wird auch in der Bibel immer wieder als Geheimnis bezeichnet, ein Geheimnis, in dem Gott seine Weisheit den Menschen bringt. Seine Weisheit, die im Evangelium in Jesus Christus liegt, dass Gott Menschen durch seinen Sohn, durch Jesus Christus retten will. Und Paulus ist jetzt einer dieser, man sagt auch Apostel dazu, Apostel heißt eigentlich einfach nur ein Gesandter von Gott. Paulus ist jetzt einer von diesen Menschen, die genau diesen Auftrag bekommen haben. Gottes gute Nachricht, das Evangelium an die Menschen zu bringen. Und es ist interessant, wenn wir einfach mal schauen, was jetzt diese Botschaft oder der Inhalt dieser Botschaft war, den er jetzt diesen Korinthern, den Menschen dort gebracht hat. Und wir lesen dazu nochmal Vers 1 und 2. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch das Zeugnis Gottes nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit zu verkündigen. Und das ist jetzt wichtig, denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich bin ehrlich, wenn man das so liest, dann finde ich das erstmal sehr seltsam. Er hat diese göttliche Aufgabe bekommen, diese Botschaft an die Menschen zu bringen. Und ihm fällt scheinbar nichts Besseres ein, als über einen gekreuzigten Menschen zu predigen. Er bringt ihnen einen gekreuzigten Jesus, einen gekreuzigten Christus. Anstatt, dass er irgendwie versucht, seine Botschaft annehmbar für die Menschen zu machen, sie weise klingen zu lassen, bringt er ihnen jemand, der gekreuzigt wurde. Man könnte sich wirklich fragen, hat er irgendwie keine bessere Botschaft für die Menschen? Irgendwie was, was weiser klingt, was annehmbarer klingt? Und es macht auch Sinn, sich einfach mal die Frage zu stellen, an wen er diese Botschaft überhaupt genau richtet. Also wer war das Klientel an Menschen, die er jetzt versucht hat zu erreichen? Und auch das lesen wir auf einer Seite zurück in Kapitel 1, 22 und 23. Weil ja sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchten, wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Also der Hauptteil an Menschen, die er versucht hat zu erreichen, das waren Griechen und das waren Juden. Und er sagt, die Juden, die haben Zeichen gefordert und die Griechen, die haben eigentlich Weisheit gefordert. Was hieß das oder was heißt das? Die Juden, sie erwarteten eigentlich ständig, dass irgendein großer König, ein großer Herrscher kommen wird und sie freimachen wird aus der Knechtschaft der Römer. Das war eigentlich die ganze Zeit das, worauf sie gewartet haben. Und jetzt kommt ein Paulus zu ihnen und sagt ihnen eigentlich genau das Gegenteil. Er verkündigt ihnen nicht einen großen Herrscher, der jetzt kommt und sie frei macht von den Römern, sondern er predigt ihnen einen sich selbst schwach gemachten und am Kreuz gestorbenen Christus. Und das hat für sie überhaupt nicht gepasst. Und es ist irgendwie auch kein Wunder, weil wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, als Jesus noch lebte, er stand vor Pilatus, eigentlich schon fast zum Tode verurteilt, und Pilatus sagt, das war der Statthalter, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Lass uns ihn auspeitschen und dann lassen wir ihn wieder frei. Und was haben die Juden dann geschrien? Hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Die Juden, sie haben gesagt, wir finden nichts in diesem Mann, weg mit ihm. Auf den Sperrmüll, einfach auf den Müll mit ihm. In Jesus Christus ist kein Wert, ist keine Kostbarkeit, wir finden da nichts Herrliches an ihm. Und auch in der Botschaft, die du uns bringst von diesem Christus, wir finden da nichts Schönes drin. Da ist keine Kostbarkeit. Schmeiß es einfach auf den Müll. So haben sie die Botschaft von ihm angenommen. Und was sagten die Griechen? Die Griechen sagten, wir fordern Weisheit. Und das war damals sehr üblich für die Griechen. Das war ein Volk, das sehr weise war. Nicht selten war es so, dass mal große Philosophen da nach Korinth kamen. Also Korinth, das war jetzt kein kleines Dorf. Hatte eher so die Größe von Hamburg, war eine sehr weltoffene Stadt. Da lebten alle möglichen Kulturen in der Stadt. Und dann kam es immer wieder vor, dass dort große Philosophen hinkamen. Und dann kamen die Griechen zusammen Und dann diskutierte man über Weisheit, über Logik. Und den ganz großen weisen Philosophen baute man dann Statuen in der Stadt. Also dafür waren eigentlich die Griechen bekannt. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. Jetzt kommt ein Paulus zu ihnen und sagt diesen Griechen, ich habe auch eine Botschaft für euch, und zwar seid ihr Sünder und ihr seid getrennt von Gott. Das ist eigentlich euer großes Problem. Aber ich bringe euch auch die Lösung mit. Und zwar liegt sie in Jesus Christus, im Evangelium. Das ist die Lösung für euch. Ein gekreuzigter Christus. Und wir müssen mal so ein bisschen darüber nachdenken, was der Kreuzigungstod damals bedeutet hat. Das war ein so erniedrigender Tod, dass kein Römer diesen Todes sterben durfte. Keinen römischen Staatsbürger durftest du kreuzigen, weil man gesagt hat, egal was er getan hat, das hat er nicht verdient. Jesus hat man gekreuzigt. Und jetzt kommt Paulus zu diesen edlen, zu diesen weisen Griechen und sagt, ihr habt ein Problem, ihr seid getrennt von Gott durch die Sünde, aber da ist ein Jude, der am Kreuz gestorben ist und durch ihn könnt ihr frei gemacht werden. Das war für die wie so ein Schlag ins Gesicht, wie so eine Ohrfeige. Und das Einzige, oder anders gesagt, sie haben es versucht, logisch zu verstehen. Die haben alle ihre Weisheit zusammengetan und gesagt, okay, was denken wir darüber und was haben sie darüber gedacht? Eine Torheit, Dummheit. Wie kann man so blöd sein und daran glauben? Wir edlen, weisen Griechen sollen gerettet werden durch einen Juden, der am Kreuz gestorben ist. Und bildlich gesehen, auch sie haben diese Botschaft von Jesus genommen, keinen Wert darin gesehen, keine Kostbarkeit und ist einfach auf den Müll geworfen. Sie fanden nichts Wertvolles in diesem Bild. Und so kann man sich ja die Frage stellen, so Paulus, was ist denn los mit dir? Warum predigst du den Menschen den gekreuzigten Christus? Wenn du weißt, dass sie es nicht annehmen wollen oder wenn es so unweise scheint, warum änderst du die Botschaft nicht einfach ein bisschen und machst sie ein bisschen passender? Du kannst den Griechen ja auch einfach sagen, ey, ihr seid so ein edles, so ein weises Volk und Gott würde es gefallen, wenn Jesus für euch sterben kann und er dann ein Stück weit von eurer Weisheit haben kann oder was auch immer. Aber er tut es nicht. Er schmeichelt ihnen nicht. Und man kann sich ja die Frage stellen, warum macht er das nicht? Warum tut er das nicht? Und es liegt einfach daran, dass Paulus selbst erkannt hat, dass dieses Gemälde 1 Million Dollar wert ist. Paulus hat verstanden, was dieser Kreuzigungstod eigentlich für eine Kostbarkeit ist, was für ein Wert darin liegt. Und er hat verstanden, dass Gott in Jesus Christus den Kaufpreis gezahlt hat für einen sündigen Menschen. Das ist der Wert und die Kostbarkeit, die in diesem gekreuzigten Jesus liegt. Und so kann er überhaupt gar nicht anders, als ganz direkt und ganz frei heraus genau diese Botschaft an die Menschen zu bringen, ohne sie abzuändern, ohne sie zeitgemäßer zu machen, ganz direkt und frei heraus. In Philipper 2, 6 bis 8, das ist auch ein Brief, den er geschrieben hat, da sagt er, dass Jesus Christus sich selbst erniedrigt hat. Er ist von seinem Vater aus dem Himmel auf diese Erde gekommen, hat sich komplett erniedrigt, sich zum Diener gemacht und ist am Kreuz gestorben. Das ist Jesus Christus. Und die Frage ist, also das ist die Botschaft, die er ihnen damals gebracht hat. Und was ich dich heute fragen will, wenn ich dir diese Botschaft genauso heute aus dem Wort Gottes bringe, wie nimmst du sie an? Wie denkst du darüber? Siehst auch du oder siehst du darin diesen unschätzbaren Wert, eine Kostbarkeit, Jesu Blut am Kreuz, das für die Sünde des Menschen geflossen ist? Würdest auch du sagen, so ein 1-Million-Dollar-Bild, das hat auf dem Sperrmüll nichts verloren? Oder nimmst du genauso wie die Juden damals einfach Anstoß an dieser Nachricht und sagst, will ich überhaupt nicht hören? Die haben teilweise gar nicht zugehört. Die haben einfach gesagt, nein, das ist nicht unser Messias und mehr wollen wir darüber auch nicht wissen. Oder reagierst du vielleicht eher wie einer von den Griechen, dass du sagst, was für eine nicht zeitgemäße Botschaft. Wer glaubt heutzutage noch an die Bibel, das Wort Gottes, vollkommen veraltet, zurückgeblieben, glauben nur schwache Menschen dran. Das ist vielleicht deine Einstellung zur Bibel, zu diesem Evangelium. Wenn das so ist, Kapitel 1, Vers 18, möchte ich einmal vorlesen. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Also wenn du immer noch sagst, dass dieses Wort vom Kreuz, der gekreuzigte Christus, das Evangelium. Wenn du sagst, dass es deine Dummheit ist, dann zeigst du damit einfach nur, dass du auf dem direkten Wege in die Hölle bist. Das sagt das Wort Gottes. Dann meinst du in deiner Weisheit so schlau zu sein und zeigst damit einfach nur, du bestätigst, dass du auf dem direkten Weg in die Hölle bist. Das sagt das Wort Gottes. Weil Gott sagt, es hat ihm gefallen, die Menschen mit einer scheinbar erniedrigenden, also mit einer scheinbar schwachen Botschaft zu retten. Und der Mensch, der denkt in seiner Weisheit, dass er so ein Blödsinn ist, einfach ablehnt, der wird verloren gehen. Diejenigen aber, die darin Göttlichkeit sehen, die darin sehen, wie Gott seine Weisheit offenbart und das annehmen, die werden leben, ewig leben. Vielleicht ist es bei dir ähnlich wie bei dieser Frau ganz am Anfang in der Geschichte. Sie hatte dieses Bild jahrelang in ihrem Wohnzimmer hängen. Vielleicht gehst doch du seit Jahren oder seit langer Zeit in irgendwelche Gemeinden, Gottesdienste, Jugendstunden, kommst immer wieder zu U-Turn. Und sie hatte dieses Bild täglich gesehen, die hatte das ja die ganze Zeit vor Augen. Und vielleicht schaust doch du immer wieder in die Bibel hinein oder hörst Predigten, redest mit anderen Freunden über den Glauben. Und trotzdem hast du vielleicht immer noch nicht diese Kostbarkeit in der Bibel, im Evangelium gefunden und gesehen. Und du verstehst immer noch nicht, warum du das jetzt für dein Leben irgendwie brauchen solltest. Dann möchte ich dich wirklich ermutigen, dass du vor allem dafür betest, dass Gott durch sein Wort, durch die Bibel, dir die Augen dafür öffnet, für diesen Wert, für diese Kostbarkeit. So wie die Frau durch diese Fernsehsendung irgendwann verstanden hat, was für einen Wert sie da eigentlich an ihrer Wand hängen hat. Ich hatte es gerade schon gesagt, Paulus, oder in Vers 1 und 2 steht das, verkündigte das Evangelium nicht mit menschlicher Weisheit. Er versuchte nicht, irgendwas hinzuzutun. Oder er bemühte sich auch nicht, den Griechen so entgegenzukommen und es ihnen irgendwie so logisch darzustellen, damit es ihnen irgendwie in den Kram passt. In der NGÜ wird das auch sehr schön übersetzt, die Verse 4 und 5. Da steht nämlich, ich lese erstmal meine Übersetzung vor, und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Und in der NGÜ steht, ich versuchte nicht, euch mit geschliffener Rhetorik oder scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Er versuchte sie nicht, künstlich irgendwie von dieser Botschaft vom Kreuz zu beeindrucken. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, was ist das eigentlich für eine menschliche Weisheit, mit der er nicht versuchte, die Menschen zu erreichen? Und in Vers 6 wird diese Weisheit auch als Weisheit dieses Zeitlaufs beschrieben. Also, das ist eigentlich dieses irdisch begrenzte Denken des natürlichen Menschen. Also, alles, worüber du nachdenkst und all deine Weisheit ist eigentlich einfach nur begrenzt auf dieses irdische Leben. Darauf baut alles auf. Und interessant ist, wenn wir einfach mal die Nachrichten anschauen oder uns zum Beispiel, keine Ahnung, das Radio oder Radio einschalten, und man hört immer wieder, dass die Menschen versuchen, mit all ihrer Weisheit Lösungen für Probleme zu finden. Also zum Beispiel Kriege, und die Menschen setzen sich zusammen und überlegen, okay, wie kriegen wir mit unserer Weisheit Lösungen für diese Probleme hin? Oder beispielsweise haben wir wirtschaftliche Probleme, wir sagen vielleicht, Deutschland geht wirtschaftlich gerade den Bach runter, und dann setzen sie sich zusammen, all ihre Weisheit, und versuchen irgendwie Lösungen für diese Probleme zu finden. Aber diese Weisheit wird nie zu Gott führen. Deine menschliche Weisheit wird dich nicht zu Gott bringen. Hast du irgendwann schon mal in den Nachrichten gehört, dass gesagt wird, okay, einige Forscher sind gerade dabei, zu versuchen, oder sie haben herausgefunden, dass der Mensch in seiner Sünde getrennt ist von Gott und dass er verloren gehen wird, und jetzt versuchen sie mit all ihrer Weisheit dafür eine Lösung zu finden. Also irgendwann schon mal gehört, dass sie für das eigentlich größte Problem der Menschheit versuchen, mit ihrer Weisheit eine Lösung zu finden. Habe ich noch nie gehört, und ich bin mir sicher, das werden wir auch nie hören, weil der Römerbrief uns ganz klar sagt, der Mensch in seiner Sünde sucht und fragt nicht nach Gott. Der Mensch in seiner Sünde sucht nicht nach Gott. Er ist vollkommen abgewichen, er entspricht nicht mehr der Herrlichkeit Gottes, er ist verloren. Der Mensch von sich aus in seiner Weisheit fragt nicht nach Gott. Und das ist auch im Prinzip genau das, was Paulus ihnen hier vorhält, in dem ersten Kapitel, weil er sagt dann zu den Menschen dort, wo sind eure Schriftgelehrten, wo sind eure Schulstreiter, also wo sind all diese weisen Männer dieses Zeitlaufs, auf die ihr euch die ganze Zeit beruft? Wo sind sie? Konnten sie euch irgendwann mal zu Gott führen? Euer eigentliches Problem lösen? Konnten sie irgendwann mal euer eigentlich größtes Problem lösen? Also ihr baut den Statuen, aber eure Sünde können sie euch doch nicht nehmen. Und schlussendlich, einen Augenblick, genau, und schlussendlich müssen wir halt einfach verstehen, dass der Mensch sich selbst den Weg nicht zu Gott frei machen kann, sondern es geschieht genau andersrum. Wir haben das gelesen in Vers 4 und 5. Und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, also auf deiner Weisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Weißt du, ich kann dir eins sagen, ich werde dir heute Abend nicht die Augen öffnen können für das Evangelium. Und das wird keiner von uns hier tun können. Weil Gott sagt selbst, oder Paulus sagt, dass der Glaube schlussendlich aus Gott herauskommt. Also Gott ist derjenige, der dir die Augen aufmachen muss für diese Schönheit und den Wert, der im Kreuz liegt, der in Jesus Christus liegt. Aber was du tun musst, ist, dich mit seinem Wort auseinanderzusetzen. Weil all der Wert und all die Schönheit, sie liegt im Evangelium. Was sagt Römer? Der Glaube, er kommt aus der Verkündigung heraus. Du musst dich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Meine Frau und ich, wir waren vor einigen Jahren mal in der Türkei gewesen. Und wir liefen dann über den Markt. Und wer schon mal in der Türkei war, der wird wissen, wovon ich rede. Er hat uns ganz unaufdringlich eingeladen, in sein Parfümlädchen reinzukommen. Sind wir reingegangen. Und dann hat er halt gemeint, dass ein Parfüm für 45 Euro wollte er uns das verkaufen. Original vom, was hat er gesagt, aus dem Douglas aus Istanbul, vom Flughafen, genau, so war das. Und dann hat er wirklich seine ganze Redekunst, seine ganze Weisheit, all das eingesetzt, damit ich das schlussendlich kaufe. Ich habe ihm ein Gegenangebot gemacht, habe gesagt, für 3 Euro würde ich das kaufen. Der ist echt aggressiv geworden, das fand er nicht lustig. Aber schlussendlich, wenn er wirklich ehrlich gewesen wäre, dann hätte er gesagt, pass mal auf, wir wissen beide, dass es das nicht wert ist, ist gestreckt wahrscheinlich. Aber ich habe es dir gut dargebracht, ich habe es dir gut erklärt, ich habe es dir schön eingepackt, nimm es doch einfach an. So hätte die Botschaft wahrscheinlich eher gestimmt. Und wisst ihr, genau das brauchen wir beim Evangelium nicht zu tun. Das Evangelium hat es nicht nötig, verpackt zu werden. Wenn du in Jesus Christus und in ihm keinen Wert siehst und wenn du in ihm keine Kostbarkeit siehst, dann gibt es keinen anderen Weg, um irgendwie gerettet zu werden. Das ist das, was du verstehen musst. Und ich möchte jetzt einfach die letzten 2-3 Minuten nutzen, dass wir uns einfach das Evangelium in Kürze einfach einmal anschauen. Und ich möchte dich vor allem ermutigen, dass du all deine Vorurteile, die du vielleicht gegen die Bibel hast, gegen das Wort Gottes hast, all deine menschliche Weisheit einmal beiseite schiebst und einfach zuhörst, was die gute Nachricht für dein Leben ist. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, dann sehen wir eigentlich von Anfang an, dass der Mensch im Frieden mit Gott war. Und weil der Mensch gegen Gott gesündigt hat, Adam und Eva, mussten sie den Garten verlassen. Warum? Weil Gott sie nicht mehr liebte? Nein, weil Gott vollkommen ist. Er ist vollkommen heilig, er ist vollkommen gerecht. Gott musste den Menschen aus seinem Garten schicken. Es ging überhaupt nicht anders. Und was wir dann sehen ist, dass die Schuld und die Sünde des Menschen ständig zunimmt. Das ganze Alte Testament hindurch sehen wir, dass es steigt. Da kommt auf einmal ein Brudermord hinzu, dann sehen wir, dass die Völker sich bekriegen und dann sehen wir irgendwann, dass die Menschheit so schlimm dran ist, dass sie sagen, es gibt ja nicht mal mehr einen Schöpfer. Das ist nicht verrückt. Also die kommen bis zu dem Punkt, dass sie sagen, ja, wir glauben nicht mal mehr daran, dass es überhaupt den Schöpfer Gott gibt. Und es geht so weit, dass Gott irgendwann Gericht hält über die ganze Menschheit. Nur Noah und seine Familie bleibt über. Und jetzt könnte man ja meinen, okay, und daraus entwickelt sich jetzt eine bessere Menschheit. Überhaupt nicht. Genau das Gleiche passiert wieder. Und wir sehen, dass Gott dem Menschen das Gesetz gibt und sagt, halte es, sei mir treu. Und was passiert? Der Mensch kann es nicht halten. Der Mensch kann sich seinen Weg nicht zu Gott zurückbahnen oder zurückbauen. Und eigentlich finden wir in dem Alten Testament ein riesiges Dilemma, das der Mensch hat. Der Mensch kann nicht errettet werden. Er hat es verbockt, er kann nicht errettet werden. Und was sehen wir dann im Neuen Testament? Dass Gott, das ist eigentlich das, was das ganze Alte Testament schon angekündigt wird, es muss den einen Erlöser geben. Und wir sehen, dass Jesus Christus kommt, der Sohn Gottes auf diese Welt, er lebt auf dieser Welt, Und er stirbt am Kreuz für die Sünde des Menschen. Und wir haben letztes Mal noch im Hauskreis drüber gesprochen. Kurz davor, bevor Jesus stirbt, er ist im Garten Gethsemane und er redet mit seinem Vater. Und was sagt er? Herr, wenn es irgendwie möglich ist, oder Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und damit meint er nicht einfach nur den Kreuzigungstod an sich. Mit dem Kelch ist Gottes ganzer Zorn über die Sünde des Menschen gemeint. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, Jesus kannte seinen Vater und Gott besser als jeder andere Mensch. Und Jesus wusste, was es heißen wird, wenn Gottes Zorn ihn treffen wird. Wenn er getrennt sein wird von seinem Vater. Und schlussendlich ist er dennoch gehorsam gewesen. Und am Kreuz trifft ihn der Zorn seines Vaters und was ruft er aus? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du diese Botschaft für Dummheit hältst, für Torheit hältst, dann stehst du vor diesem Jesus Christus und spuckst ihm einfach ins Gesicht. Und du spuckst seinem Vater einfach ins Gesicht. Und was du wissen musst, und das sagt dir die Bibel ganz deutlich, dann wird auch Gottes Zorneskelch dich treffen. Und nicht nur für diese Erdenzeit, du wirst auf Ewigkeit getrennt sein von Gott. Das ist der gerechte Gott. Außerhalb von Jesus Christus gibt es keine Rettung. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist der einzige Weg, den der Mensch zurück zum Vater gehen kann, in seine Gemeinschaft hinein. Und deswegen möchte ich uns so sehr ermutigen. Jesus Christus ist nicht am Kreuz geblieben. Er ist auferstanden und in den Himmel gefahren. Und wenn wir in ihm diesen Wert, diese Kostbarkeit sehen und das für unser Leben annehmen und es glauben, dann werden wir gerechtfertigt. Und ich finde das so schön, schlussendlich steht geschrieben, wird sich vor Gott jedes Knie beugen. Jeder einzelne Mensch wird sein Knie vor Gott beugen. Und dann wird es diejenigen geben, die Gott verwerfen wird, weil sie nie Errettung erfahren haben durch Jesus Christus. Und es wird diejenigen geben, zu denen er sagen wird, geht ein zu mir, kommt ein zu mir. Warum? Weil er uns durch Jesus Christus sehen wird, durch sein Blut, durch das er uns reingewaschen hat. Ich möchte dich ermutigen, dass du das mit nach Hause nimmst oder vielleicht auch hier am Abend einfach in die Gespräche gehst und darüber austauscht und einfach mal deine Weisheit, deine menschliche Weisheit beiseite tust und versuchst, genau das zu verstehen. Genau. Ich will vielleicht noch kurz beten. Herr, ich danke dir für diesen wunderschönen Abend. Ich danke dir für dein so herrliches Wort und ich danke dir vor allem für dieses wunderbare Evangelium, das wir darin haben. Es gibt keine schönere Botschaft, keine bessere Nachricht, als dass du deinen Sohn gegeben hast und er für unsere Schuld gestorben ist. Das haben wir uns in keinster Weise verdient. Und wenn wir das glauben, dann wirst du uns retten. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der heute hier ist und das vielleicht noch nicht ergriffen hat, noch nicht verstanden hat oder vielleicht bisher auch noch gar nicht darüber nachgedacht hat, dass du die Augen öffnest dafür, diese deine Weisheit sehen zu können, verstehen zu können. Darum möchte ich dich bitten. Amen.